ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Auf dem Gebiet des heutigen Israel vor ungefähr 200.000 Jahren war der Frühherbst für die Menschen eine Zeit der üppigen Mahlzeiten. Was für Menschen damals dort lebten, ist nicht sicher. Möglicherweise eine sehr frühe Form des Homo sapiens. Sie jagten unter anderem Dammhirsche, um das Fleisch dann über dem Feuer zu rösten. Von diesen Tieren fanden sich bei Ausgrabungen besonders viele Knochen in der Qesem-Höhle, nicht weit von Tel Aviv. Allerdings waren das nicht nur die Reste von gegrillter Hirschkeule, sagt die spanische Archäologin Ruth Blasco, die an den Ausgrabungen beteiligt war, sondern auch die Röhrenknochen direkt oberhalb der Hufe, die Metapodien, die nur von Haut und Sehnen umgeben sind.
An Metapodien von Dammhirschen gibt es Schnittspuren, die sich von denen an anderen Knochen unterscheiden. Diese Knochen wurden anders behandelt.
Aber warum? Die Forschenden hatten eine Idee. Diese Schnitte könnten etwas mit dem Knochenmark im Inneren zu tun haben. Denn der Hohlraum im Knochen ist durch den Huf am einen Ende und das Gelenk am anderen Ende verschlossen. Die Forschenden stellten ihre Idee in Experimenten auf die Probe. Sie lagerten die Röhrenknochen im Herbst, noch von Haut umgeben, und öffneten sie nach einigen Wochen mit einfachen Werkzeugen.
Der Zustand des Fetts im Knochenmark hat sich bis zu 9 Wochen lang kaum verschlechtert. Das zeigt, Knochenmark lässt sich im Inneren der Knochen lange konservieren. Und die Schnittspuren auf den Metapodien aus der Qesem-Höhle sahen so ähnlich aus wie die, die wir erzeugt haben beim Abziehen der Haut, bevor wir die Knochen aufgebrochen haben, um an das Mark zu kommen. Besonders deutlich war das ab der 4. Woche. Der Winkel wird flacher und die Schnitte schräger. Genauso sehen fast 80% der Schnittmarken an Knochen aus der Qesem-Höhle aus. Das weist darauf hin, dass sie einige Zeit aufbewahrt wurden, bevor man sie gehäutet und das Mark verzehrt hat. Ich habe es nicht probiert, aber 2 Teammitglieder. Sie waren sich einig, dass es nicht schlecht schmeckt.
Knochenmark war aber wohl nicht der einzige Vorrat für die Zeit nach der Jagdsaison. Um Lebensmittel haltbar zu machen, genügt es oft schon, ihnen Feuchtigkeit zu entziehen. Dann können Bakterien und Pilze sie nicht zersetzen, sagt Ruth Blasco, die am katalanischen Institut für humane Paläoökologie und Sozialevolution arbeitet.
Fleisch zu trocknen unter natürlichen Bedingungen, also durch die Temperatur, Luftzirkulation und Sonnenlicht, ist wohl am einfachsten. Auch Räuchern entzieht Feuchtigkeit, aber der Rauch wirkt außerdem noch antibakteriell und verzögert die Oxidation von Fett.
Weil sich weiche organische Materialien nicht so lange halten, gibt es keine archäologischen Belege für Geräuchertes und Getrocknetes aus der Steinzeit. Aber es muss den Menschen damals ja irgendwie gelungen sein, die lange Zeit mit eisiger Kälte und viel Schnee zu überbrücken. Wie? Das könnte der Blick auf viel später lebende Jäger und Sammler zeigen. Eine traditionelle, haltbare Speise nordamerikanischer Ureinwohner ist Pemmikan. Zerstoßenes, geröstetes Trockenfleisch, verknetet mit Knochenmark, Talg und manchmal auch getrockneten Beeren. Man kann es direkt essen oder eine Suppe daraus kochen. Eine moderne Form des Pemmikan wird heute industriell hergestellt – als kompakter, leichter und gehaltvoller Proviant für Expeditionen. Lebensmittel zu konservieren war notwendig, um die Zeit zu überbrücken, in der man keine Pflanzen und Früchte ernten und vielleicht auch keine Tiere jagen konnte. In antiken Hochkulturen kamen weitere Gründe dazu, erklärt Konstanze Höpken, Archäologin am Landesdenkmalamt Saarland.
Gerade in römischer Zeit setzt eine Verstädterung ein, dass die Leute wirklich eng zusammenwohnen in den Städten und viele auch getrennt sind vom Produktionsvorgang der Lebensmittel.
Einige Methoden, um die Ernte länger frisch zu halten, sind in antiken Rezeptsammlungen oder landwirtschaftlichen Fachbüchern überliefert. Etwa Früchte mit Ton oder Wachs einzuhüllen, Gemüse in Salz einzulegen oder mit Essig zu übergießen und Wurzelgemüse in feuchtem Sand einzubetten, was bis heute so gemacht wird.
Einen großen Teil der Ernährung machten wahrscheinlich Hülsenfrüchte aus. Die konnten relativ leicht dann getrocknet werden, also Bohnen, Linsen. Und die ließen sich dann lange lagern, ließen sich auch gut transportieren in Säcken oder in Kisten. Und damit waren die das ideale Lebensmittel, um die Bevölkerung rundherum gut zu versorgen.
Getreide spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch das musste trocken gelagert werden. Man brauchte es zum Beispiel für die klassische Soldatenkost. Den Getreidebrei namens Puls, der mit Gemüse und Speck angereichert wurde.
Wenn ich für eine Legion, ich weiß nicht wie viele 100 Schinkenspeckseiten brauche, müssen die auch irgendwo verfügbar sein. Also die Vorratshaltung war auch für große Menschenmengen eben ganz, ganz wichtig.
Oft findet man in Abfallgruben Hinweise auf spezielle Speisen.
Wo wir schöne archäologische Nachweise haben, ist, dass man den Muskel am Schulterblatt auch geräuchert hat. Da gibt es Schulterblätter von Schweinen und Rindern, die sind dann gelocht. Die haben ein Loch reingeschlagen gekriegt. Da hat man den Haken reingemacht und dann das Ganze in den Rauch gehängt.
In den Küchen und auf den Bauernhöfen des Römischen Reichs waren die Einlagerung von Vorräten und die Herstellung lange haltbarer Lebensmittel Routine. Deshalb konnte man die nächste Herausforderung annehmen: den Handel mit haltbaren Spezialitäten über weite geografische Räume.
Das sehen wir zum Beispiel an den gallischen Schinken, die in Rom sehr geschätzt waren. Da gibt es schriftliche Quellen. Das muss dann schon eine Massenproduktion gewesen sein, dass das eben in den überregionalen Handel gekommen ist und dann auch in Rom wahrgenommen worden ist als gallisches Produkt. Sonst hätte das auch keinen Niederschlag in den schriftlichen Quellen gefunden.
Der Feinkosthandel spielte auch für Angehörige der römischen Oberschicht in den Randbereichen des Reiches eine wichtige Rolle, die auf ihre gewohnte mediterrane Kost nicht verzichten wollten. Etwa eine besondere Soße aus vergorenem Fisch und die sich auch andere Spezialitäten leisten konnten. Welche? Das zeigen unter anderem weggeworfene Keramikgefäße mit Resten des ursprünglichen Inhalts in einer römischen Abfallgrube in den Niederlanden.
Man hat die Brustknochen von Singdrosseln in einem Topf gefunden, das Fleisch selber nicht mehr. Und bei diesem Topf kann man auch wegen der Keramik ganz eindeutig sagen, das kommt aus den Ardennen. Und ein Topf, der von der Keramik her ganz eindeutig aus Spanien kommt. Und auch die Fischreste, die da drin waren, sind vor allem in Spanien vorkommende Makrelen.
Bei den Töpfen in Nimwegen kommt Salz als Konservierungsmittel in Frage, in Form von Lake für die Fische oder von Kristallen für das Fleisch. Für beides sind Anleitungen und Rezepte überliefert. Etwa um Schinken in Fässern aus Keramik zu lagern.
Von diesen keramischen Fässern war der Rand dann verpicht, also mit einem Pech bestrichen, damit das Salz an dieser Stelle nicht ausblühte, weil die dann mit Pergament oder Holzdeckeln verschlossen wurden. Und die wurden dann nochmal ganz dicht gemacht mit Gips oder mit Wachs. Aber wenn das Salz oben ausblüht, kann es ja sein, dass es dann den Verschluss irgendwie quasi aufsprengt.
Salz konserviert das Fleisch, aber es wirkt sich auf den Geschmack aus. Deshalb gab es Rezepte wie dieses von Apicius, dem Autor des ältesten erhaltenen Kochbuchs.
Salzfleisch kannst du mild machen, wenn du es zuerst in Milch und dann in Wasser kochst.
Apicius empfiehlt als Alternative zu Salz auch die Konservierung mit Zucker.
Die frischen Fleischstücke, was für welche du auch möchtest, sollen mit Honig bedeckt werden. Das geschieht besser im Winter, im Sommer hält es sich nur wenige Tage. Dasselbe mache auch bei gekochtem Fleisch.
Zucker gab es in der Antike nur als Bestandteil von Honig oder süßen Früchten.
Früchte wurden in eingekochten Obstsaft eingelegt, das heißt Defrutum. Und dann hat man das, je nachdem, auch nochmal mit Honig gemischt, der ja auch ein sehr gutes Konservierungsmittel ist. Und da hat man dann tatsächlich Früchte drin eingelegt.
Das erinnert an Kompott. Und dafür gab es auch schon Glasgefäße. Die sind ideal, weil man von außen sehen kann, ob sich vielleicht doch Schimmel auf dem Obst ausbreitet. Über Jahrtausende basierten die Methoden der Lebensmittelkonservierung ausschließlich auf Erfahrungswissen. Das war auch noch so, als der französische Konditor und Tüftler Nicolas Appert 1804 sein Buch über die Kunst des Konservierens veröffentlichte. Darin beschrieb er das Einkochen in Gläsern mit luftdichtem Deckel, wie wir es heute kennen, wenn auch ohne Gummidichtung. Er bekam das hohe Preisgeld, das Napoleon ausgeschrieben hatte, für eine Konservierungsmethode, die es ermöglichte, Soldaten ausreichend mit haltbaren Lebensmitteln zu versorgen. Denn in der immer größer werdenden Armee wurde Unterernährung mitunter zum Problem. Doch das zerbrechliche, schwere Glas war für den Transport natürlich nicht ideal. Ein entscheidender Schritt gelang schließlich 1810 in England. Die Erfindung der Konservendose, die dann auch Appert nutzte. In England gingen Dosen mit an Bord bei Schiffsreisen und Expeditionen. Eine Verpackung für Massenware waren sie erstmal nicht. Sie mussten von Hand zugelötet werden. Ein Arbeiter schaffte gerade mal 5 Stück pro Stunde. Erst mit der Industrialisierung änderte sich das. Aber die Konservendose blieb trotzdem etwas Besonderes, sagt der Konsumhistoriker Uwe Spiekermann.
Diese Industrie konzentrierte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts erst einmal auf Luxuswaren für Adel und gehobenes Bürgertum, also für einen sehr kleinen Markt.
Hummer, gebratenes Wild, Spezialitäten aus fernen Landen, wie die spanischen Makrelen in der Römerzeit. Zum Massengut wurden Konservendosen in den 1860er Jahren für Spargel, den es frisch nur für wenige Wochen im Frühjahr gab. Unter anderem wurde er rund um Braunschweig geerntet.
Braunschweig hatte schon damals eine moderne Maschinenbauindustrie, lag außerdem inmitten von Deutschland und war gut an die Eisenbahn angebunden. Und zentral für das Wachstum dieser Branche waren vor allen Dingen dann automatische Dosenverschlussmaschinen. Und dann hatte man parallel 1890er Jahre auch Handelsunternehmen, die dafür den Massenmarkt schufen. Das waren vor allen Dingen die Warenhäuser.
Technik und Handel, also Faktoren, die eigentlich nichts mit den Lebensmitteln selbst zu tun hatten, waren im 19. Jahrhundert, wie schon in der Antike, entscheidende Treiber für die Entwicklung und Verbreitung konservierter Lebensmittel. Allerdings wurde in Deutschland um 1900 erst etwa 1 Kilo Konservenkost pro Person und Jahr verspeist, vor allem in Städten. Fisch, Obst und Gemüse kamen in die Dose. Aber weiterhin auch edle Fertiggerichte wie Ragouts oder Suppen. Und ab den 1860er Jahren auch gezuckerte Kondensmilch, in einer Zeit, als Zucker noch teuer war.
Es war nicht die Beigabe zum Kaffee, die Kondensmilch vorangebracht hat, sondern schlicht und ergreifend eine für uns kaum mehr vorstellbare Kindersterblichkeit. Und entsprechend entwickelte sich in den 70er, 80er Jahren ein breiter Markt für gezuckerte und sterile Kindermilch.
Ab den 1860er Jahren entwickelte sich neben Technik und Handel ein neuer Treiber für die Entwicklung der Lebensmittelkonservierung, die Wissenschaft. Louis Pasteur erkannte, dass Lebensmittel verderben, weil sie von Bakterien und Pilzen zersetzt werden.
Pasteur empfahl jedenfalls eine konservierende Erhitzung auf so 60 bis 70 Grad, um diese Mikroorganismen relativ schonend abzutöten. Und damit hatte man letztlich ein Hilfsmittel an der Hand, mit dem man damals zentrale Wirtschaftszweige wie etwa die Milchverarbeitung zu ganz neuen Wegen führen konnte.
Die Kondensmilch für Kinder wurde ursprünglich auf 80, 90 Grad erhitzt. Noch fehlte das Wissen über Vitamine, die dadurch zerstört werden. Deshalb kam es zu Mangelkrankheiten, bis weniger stark erhitzte, aber dennoch sichere Kindermilchprodukte auf den Markt kamen.
Bis 1930, als der Pasteurisierungszwang erfolgte in Deutschland, wurden diese Methoden zunehmend besser, sodass die Milch nicht mehr verbrannt schmeckte, gleichzeitig aber auch eine Sicherheit insbesondere für die Kinder bot.
Parallel zur Entwicklung der industriellen Lebensmittelkonservierung gab es noch eine zweite. Sie beginnt ab den 1840er Jahren mit den sogenannten bürgerlichen Kochbüchern für Hausfrauen und Hausangestellte. Das populäre Lindauer Kochbuch, das ab 1851 in 15 Auflagen erschien, enthält etliche Rezepte für eingekochte Früchte. Die Zubereitung dauert mehrere Tage. Erst wird das Erntegut mit viel Zucker gekocht, kühlt über Nacht ab. Der Saft wird nochmals eingekocht, wieder abgekühlt, eventuell Alkohol hinzugefügt und schließlich das Ganze kalt in Gläser gefüllt und mit einem in Rum oder Kirschwasser getauchten Papier abgedeckt. In einer Anmerkung mahnt die Autorin Christine Charlotte Riedel:
Alle Früchte müssen sofort nach dem Einsammeln eingemacht werden, indem ein längeres Herumstehen ihnen nachteilig ist und sie bei Aufbewahren dann nicht so haltbar sein würden. Auch müssen die Früchte immer fingerdick mit dem Sirup oder Zucker überfüllt sein.
Ende des 19. Jahrhunderts erlebt das häusliche Einkochen eine erstaunliche Entwicklung, sagt der Konsumhistoriker Uwe Spiekermann.
Wir haben seit den 1890er Jahren diese Rückkehr zum Häuslichen und die überholt die Industrie mengenmäßig binnen weniger Jahrzehnte. Das heißt, es gibt eben nicht das, was normal ist für die Ernährungsgeschichte, eine Enthäuslichung, indem wir kaufen, sondern dies hier ist eine Verhäuslichung. Und damit steht das Ganze eigentlich quer zu den gängigen Trends.
Allerdings war das nur möglich, weil es ab 1895 die technischen Möglichkeiten gab, auch im Haushalt steril einzukochen.
Es gab neue Gläser, entwickelt von dem Gelsenkirchener Chemiker Rudolf Rempel. Und es gab den eingefügten Gummiring. Und durch die Hitze, durch Druck wurde dies so zusammengefügt, dass es steril war.
Gefäß und Deckel aus Glas, dazwischen ein Gummiring. Während des Einkochens wird das alles mit einer Metallklammer fest zusammengepresst. Nach dem Abkühlen entsteht ein Vakuum, das den Deckel und das Gefäß samt Gummiring dicht beieinander hält. Die Firma Weck vermarktete das System so erfolgreich, dass wir heute noch von Einwecken sprechen. Und es gibt solche Gläser bis heute. Verkäuferinnen führten die neue Technik in Haushalten vor. Anfangs waren die Gläser und die großen Einkochtöpfe mit Thermometer noch teuer.
Es kamen dann Konkurrenten auf und es entwickelt sich ein wesentlich breiterer und preisgünstigerer Markt. Also seit den 20er Jahren, auch durch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges, war Einkochen zunehmend auch im Arbeitermilieu dann üblich, wenn man denn Platz hatte. Das ist ein limitierender Faktor. Und den Höhepunkt hat das Einmachen dann zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gehabt, wo mehr als 90% aller Haushalte in Stadt und Land Lebensmittel eingemacht haben.
Heute gibt es zum Einkochen auch Gläser mit sogenannten Twist-Off-Deckeln, also Schraubdeckeln mit Gummidichtung. Nur, wer kocht heute noch selbst ein? Nicht nur, wer einen Garten und dort Obst im Überfluss hat. Manche Menschen kaufen auch Gurken, um sie nach dem Rezept der Oma einzukochen, oder pflücken Erdbeeren auf dem Feld für eine besondere Marmelade. Für den eigenen Tisch oder als individuelles Geschenk. Große Supermärkte bieten dafür im Herbst Einkochgläser und hübsche Deckel an. Jahrtausende lang wurden Speisen kühl gelagert, getrocknet oder in Gefäßen konserviert. Mit Essig, Salz oder Zucker, oft auch mit Hilfe von Hitze. All diese Methoden sind bis heute üblich. Aber sie haben seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine starke Konkurrenz bekommen. Durch eine ganz neue Konservierungstechnik.
Im Ersten Weltkrieg wurde viel experimentiert am Tiefgefrieren von Fisch. Die Techniken wurden verbessert, waren allerdings noch nicht so, dass es wirklich schmackhaft war. Und es war auch nicht wirklich praktikabel, weil man hatte zum Beispiel kaum Verpackungen dafür. Aber es gibt schon in den späten 20er Jahren in Deutschland tiefgefrorene Hähnchen oder auch Spinat. Richtig massenwirksam war es aber erst seit den späten 1930er Jahren, als Feinfrostprodukte dann aufgrund amerikanischer Technologie wirklich in großen Stückzahlen produziert wurden.
Im Deutschen Reich entstand ein großräumiges Vertriebsnetz. Auch die Wehrmacht wurde mit Tiefkühlkost versorgt. All das fand 1945 ein jähes Ende. Die Entwicklung kam erst wieder in Schwung, als der Handel dafür bereit war.
Eine zweite Welle, die verbunden ist mit der Durchsetzung von Tiefkühlkost im Selbstbedienungsladen. Das Kernproblem war, dass man jetzt eben eine Infrastruktur der Kühlung für den zivilen Sektor aufbauen musste.
Von Kühlhallen über Transportfahrzeuge, über Tiefkühltruhen in den Läden bis zu den Kühlgeräten in den Haushalten. Bevor die üblich wurden, konnte man ab den 50er Jahren in vielen Orten ein Tiefkühlfach in einem öffentlichen Gebäude mieten.
Also diese Gefriergemeinschaften sind gewissermaßen die Quintessenz auch der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Motto, wir müssen das, was wir haben, auf jeden Fall verwerten. Das galt für Obst und Gemüse, das galt aber natürlich auch in großem Maße für die damals ja noch übliche Hausschlachtung, wo man plötzlich größere Mengen dann irgendwo unterzubringen hatte und das über längere Zeit. Gefriergemeinschaften sind im Regelfall kommunal gefördert worden. Es gibt mehr als 5000 bundesweit dann eben. Und die haben etwa 2 Jahrzehnte ihre Aufgabe erfüllt, bevor sie letztlich durch die Gefriertruhen, erst Kühlschränke mit Gefrierfächern, im Haushalt ersetzt worden sind.
Tiefgefrorenes ist heute allgegenwärtig. Und es gibt das ganze Jahr auch alles frisch zu kaufen. Es wäre also völlig überflüssig, Fleisch zu trocknen, um es zu konservieren, wie es wohl schon die Menschen in der Steinzeit taten. Aber gerade mit dieser archaischen Konservierungsmethode werden heute besonders teure Spezialitäten aus Rindfleisch hergestellt, unter dem Namen Beef Jerky. In bunten Tütchen, beworben als natürlich und ohne Zusätze, für über 100 Euro das Kilo. Lebensmittelkonservierung ist eben manchmal weit mehr als eine Methode, etwas aufzubewahren, um es später essen zu können.
Renate L. hat sich mit der Frage beschäftigt, die schon frühe Menschenformen umgetrieben hat. Wie bleiben meine Lebensmittel möglichst lange haltbar? Wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, wie sehr die Ernährungslage überhaupt bis in die jüngste Zeit auch bei uns gefährdet war, empfehlen wir Rezepte des Überlebens im Podcast Radiowissen in ARD Sounds. Den Link gibt's in den Shownotes. Und für Interessierte der faszinierenden und oft düsteren Kapitel der Geschichte empfehlen wir den Podcast »Die Hexe von Pendach«. Diese Hörspielserie entführt uns in den eiskalten Frühling des Jahres 1700, als Wetterchaos und Hungersnot die Menschen in Angst versetzen. Begleitet die junge Nonne Agathe auf ihrer gefährlichen Suche nach dem vermissten Findelkind Alois, während das Dorf Pendach von Hexenjagden und Aberglauben beherrscht wird. Basierend auf wahren Begebenheiten wie der kleinen Eiszeit und den Zauberbubenprozessen bietet die Serie eine spannende Mischung aus historischem Krimi, Mystery-Elementen und Coming-of-Age. Die Hexe von Pendach, ab sofort in ARD Sounds.